Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Katja Lückert. In gut einer Stunde beginnt die Preisverleihung auf der Berlinale. Vielleicht auch mit ein paar Chancen für einen der vier deutschen Filme mit mehr oder weniger kuriosen Titeln wie »Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot«. Die Wartezeit vertreiben wir uns gleich mit einem Gespräch über die Nebenreihen. Die Neandertaler werden jedes Jahr schlauer und kulturbegabter. Gerade gibt es wieder eine neue Studie, die das beweisen will. Theater, König Lear in Stuttgart und ein ganz anderer Jedermann aus Wien und Kunst, Stillleben in Brüssel. Bevor heute Abend die Jury der Berlinale unter Vorsitz des deutschen Regisseurs Tom Tykwer den goldenen und die silbernen Bären vergibt, vergaben heute Nachmittag unabhängige Jurys ihre Preise, Auszeichnungen überreichten neben anderen die ökumenische Jury, Vertreter von Amnesty International sowie die Jury des Friedenspreises. Knapp 400 Filme standen vom 15. Februar an auf dem Programm. Katja Nikodemus, wir wollen heute ein wenig über die Nebenreihen sprechen. Der Preisträger des Panorama-Publikumspreises ist der Film The Profile von Timur Bekmambetov. Und er beschäftigt sich ein bisschen unkonventionell mit dem Schicksal einer Frau, die beim Islamischen Staat anheuern will. Wie macht sie das?
Ja, letztlich tut sie das nur so, weil der Film ist ein ganz irres Teil, eigentlich ein Internet-Thriller. Erzählt die Geschichte einer journalistischen Recherche über den IS. Und diese Hauptfigur ist eben eine britische Journalistin, Amy Whittaker, die sich ein gefaktes Facebook-Profil zulegt. Damit möchte sie Kontakt zu einem IS-Kämpfer aufnehmen, einem Rekrutierer in Syrien. Und der versucht sie dann zu bewegen, seine Frau zu werden, versucht sie nach Syrien zu locken. Und sie merkt dann, dass sie sich der abgründigen Faszination dieses Verführungsversuchs, Rekrutierungsversuchs nicht so wirklich entziehen kann. Es geht da auch teilweise ziemlich sexualisiert zu. Es wird darüber gesprochen, welche Tangas, welche Reizwäsche man unter der Verschleierung tragen kann. Und ich fand ihn unter den vielen tollen Spielfilmen in den Nebenreihen der Berlinale ist es ein ganz besonders hervorstechender, weil er zeigt nur den Computerbildschirm dieser Journalistin. Also Social Media Fenster, Skype, Facebook. Und man hat so eine Ahnung davon, warum solche IS-Rekrutierungen in so einer irren Geschwindigkeit am Bildschirm ablaufen und erfolgreich sein können, weil man auch alles in diesen Bildschirm seine Sehnsüchte reinprojizieren kann.
Klingt jetzt nicht so kulinarisch ästhetisch gesehen.
Ja, ich finde aber, es funktioniert. Man kann diesen Film wahrscheinlich nur einmal drehen, ja, weil er hat ja diesen Trick der Bildschirmfenster. Aber für mich hat er funktioniert als Internet-Thriller.
Ein Alleinstellungsmerkmal der Berlinale sind ja die Dokumentarfilme. Vielleicht greifen wir noch mal einen heraus. Ruth Beckermanns Film über die Affäre Waldheim. Das ist ja auch ein richtiger Recherchefilm, oder?
Ja, kann man sagen. Sie benutzt ja auch Material, was sie schon in den 80er Jahren gedreht hat. Und ja, es geht eben um Kurt Waldheim, diesen ehemaligen UN-Generalsekretär und österreichischen Präsidenten. Über den wurde ja 1986 bekannt, dass Waldheim an Judendeportationen mitgearbeitet oder zugearbeitet hatte. Man konnte das nie so genau auseinanderhalten, aber er war auf jeden Fall Mitglied in verschiedenen NS-Organisationen. Und der Film zeigt jetzt halt den Wahlkampf, bei dem er auch wieder gewählt wurde. Und man kann sozusagen verfolgen, wie die politische Mitte Österreichs damals die Distanzierung oder Abgrenzung eben zum Nationalsozialismus verpasst hat. Und man versteht durch diesen Dokumentarfilm eben auch, warum die FPÖ als sozusagen Alt-Nazi-Verein dann irgendwann in der Regierungspartei landen konnte. Man hat das Gefühl, die Nazis, die waren jetzt nicht wieder da, sondern die waren eigentlich in Österreich niemals weg.
Und jetzt gleich noch ein neuer Film, also hier kriegt man richtig was geliefert, mit dem Leben von Frauen in Kirgisistan beschäftigt sich der Film Jamila, auch ein Dokumentarfilm.
Ja, der läuft ebenfalls im Forum der Berlinale und der hat mich auch unglaublich, ja auch bewegt, weil die französische Regisseurin Aminatou Echard hat da auf Super 8 Szenen aus Kirgisien gedreht, Landschaften, häusliche Szenen, Familienszenen im heutigen Land. Und dazu hört man Kirgisinnen über ein Buch sprechen, nämlich Jamila von Chingis Aitmatov von 1958. Dieses Buch erzählte die Geschichte einer Frau, die während des Zweiten Weltkrieges mit einem ungeliebten Mann zusammen war und die ihn für ihre große Liebe verlassen hat, die durchgebrannt ist. Und diese Kirgisinnen von heute erzählen dann auf diesem Super-8-Material, was das Buch und die Heldin für sie bedeuten. Und das ist eben so bewegend, wie sie von Jamila teilweise wie von einer engen Freundin sprechen, wie sie sie auch kritisieren. Aber es entsteht dann dabei eben schon das Bild einer Gesellschaft, in der Frauen immer noch verheiratet werden, häusliche Gewalt an der Tagesordnung ist. Und trotzdem entsteht dann durch diese Aufnahmen ein poetischer Raum, in dem man doch das Gefühl hat, es geht voran und diese Heldin ist ein Role Model, die da ihren Mann verlassen hat für ihre große Liebe.
Ach, ich wusste gar nicht, dass dieser Roman auch dort so eine Art Nationalmythos geworden ist. Ich dachte, der sei gerade im Westen so berühmt geworden.
Das dachte ich auch, ja. Aber diese Frauen leben wirklich mit dieser Figur, ja. Und sagen, ja, das, was sie da gemacht hat, fand ich ja nicht so gut. Aber das und das hat mir gefallen, ja. Das ist schon sehr beeindruckend.
Könnten Sie noch einen Tipp abgeben für den Bären, wo es doch gleich losgeht?
Für den Bären. Ich hoffe ja sehr, dass das Musical von Love Diaz über die Terrorgewaltherrschaft zu den Zeiten des Marcos-Regimes, dass dieses außergewöhnliche Musical The Season of the Devil, dass das einen Preis bekommt. Dann wäre ich glücklich.
Heute Abend werden die Bären vergeben über die Nebenreihen. Katja Nikodemus war das. Vielen Dank. 1977 spendete der damalige Stuttgarter Intendant Klaus Peimann Geld für eine Zahnbehandlung der Terroristin Gudrun Enslin, die in Stammheim einsaß, und er heftete einen Spendenaufruf ans schwarze Brett des Theaters. Damit war sein Schicksal eigentlich besiegelt. Auf Druck des damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger musste Peimann 1979 gehen. Seine Karriere begann jedoch erst richtig. Peimann war höchst erfolgreicher Intendant in Bochum, an der Wiener Burg und am Berliner Ensemble, das der mittlerweile 80-Jährige im letzten Jahr verließ. Nun kehrt er ans Stuttgarter Staatstheater zurück und inszeniert dort Shakespeares König Lear, die Geschichte des starrköpfigen alten Königs, der von seinen Töchtern geliebt werden will und doch einsam bleibt. Vieles spricht dafür, dass der alte Theaterkönig Peimann hier auch ein wenig von sich selbst erzählt. Im Vorfeld zog er jedenfalls kräftig über Stuttgart her. Die Stadt sei eine Katastrophe, die Bahnhofsbaustelle, die Autolobby und überhaupt, weiß unser Autor Christian Gampert. Den Lear spielte übrigens Martin Schwab.
Die Jungen steigen, wenn die Alten fallen, sagt Shakespeare. Aber die Alten fallen gar nicht. Sie sind zwar umzingelt von hippen Jungregisseuren, machen aber einfach weiter. Altmodisch sieht es aus, was Klaus Peimann mit seinem Lear anstellt. Aber es ist psychologisch sehr, sehr genau. Karl-Ernst Herrmann hat eine wunderbare, klar strukturierte Black Box auf die Bühne gebaut. Aus drei durchsichtigen Türen stürzen die Protagonisten herein. Im zweiten Teil dienen sie leider nur noch zu einem dürftigen Auf- und Abtritttheater. In der Mitte hängt fast den ganzen Abend lang die Krone, die ist umkämpft. Der altersmüde Lear zieht sich zurück und bittet seine Töchter um Liebeserklärungen. Es geht ums Erbe, da muss man schon mal schmeicheln. Das tun jedenfalls die beiden Salonschlangen Regan und Goneril, grimassenhaft und berechnend gespielt von Caroline Junghans und Manja Kuhl. Nur die dritte, Cordelia, die als Papas Liebling und jugendlicher Sprinkensfeld auf die Bühne gekommen ist, kann die rechten Worte nicht finden.
Was sagst du, damit du das schönste Drittel kriegst? Schöner noch als das deiner Schwester.
Nichts, Vater. Ich bin nicht so geschickt wie meine Schwestern. Ich kann mein Herz nicht auf der Zunge tragen.
Diese Szene ist schon die entscheidende und sie ist prekär, weil das Umschlagen von Lears Gemütszustand völlig abrupt erfolgt. Vom freigebigen, gütigen Vater wandelt er sich von einer Sekunde auf die andere zu einem zornigen, verbitterten, beleidigten alten Mann. Doch Martin Schwab, der den Abend mit seiner ungeheuren und doch unaufdringlichen Präsenz trägt, macht das alltagsnah und nachvollziehbar. Aus dem Wolkenkuckucksheim des narzisstischen Alleinherrschers stürzt da einer auch in die Abgründe des machtlosen, ressentimentgeladenen Rentnerdaseins. Er ist enttäuscht, weil gerade seine Lieblingstochter ihm ihre Zuneigung nicht zeigen kann. Und die starke Lea Ruckpaul als Cordelia sieht nicht ein, dass sie öffentlich dumme Floskeln hervorstoßen soll. Dass sie dann auch den Narren spielt, der den verstockten Lear durch seine Leere und Einsamkeit führt, ist ein nicht ganz neuer, aber doch schöner Kunstgriff der Regie, der dann auch dadurch aufgewertet wird, dass die junge, aber sehr geerdete Schauspielerin Lea Ruckpaul hier nicht den Zappler und Pseudophilosophen gibt. Sie hat als Narrenkappe zwar eine Art Prinzenmütze auf, als sei sie aus dem rheinischen Karneval gefallen, aber sie führt den starrsinnigen Alten mit heiligem Ernst wie eine respektlose Pflegerin, die dem immer seniler werdenden Patienten unangenehme Wahrheiten zu sagen hat. Martin Schwab ist ein wunderbarer Lear. An seiner Figur wird auch Peimanns Fähigkeit sichtbar, die Verworrenheit der Shakespeare-Welt auf einen heutigen Empfindungskosmos herunterzubrechen. Schwab tänzelt und schwankt, bisweilen gibt er auch den fidelen Greis oder er deutet das an, aber insgesamt spielt er eine Art hellsichtige Demenz, einen, der unnütz und verbittert ist, sich in den Wahn flüchtet und erst dadurch zu sich selbst kommt. Als er am Ende die tote Cordelia in den Armen hält wie Maria den toten Jesus, hat er endlich etwas von der bösen Welt begriffen.
Oh, ihr seid alle aus Stein. Hätte ich eure Augen, eure Zunge, mein Jammern, würde in den Himmel springen.
Stark ist auch die Parallelhandlung, die Konkurrenz der Söhne Edgar und Edmund um die Gunst des von der Macht brutal misshandelten Gloster, den Elmar Roloff als todessüchtigen Blinden spielt, eine Spiegelung der Lear-Figur. Das alles ist sehr gutes und sehr altes Schauspielertheater der 80er Jahre mit viel Ruhe und Konzentration und gelegentlichen Eruptionen. Je länger die Aufführung dauert, desto mehr werden auch die Schwächen der Peimannschen Methode sichtbar. Die Inszenierung verliert sich in den Intrigen und Windungen des Stücks, da müssen doch ziemlich viele Tote abgearbeitet werden. Trotzdem ist das eine triumphale Rückkehr des von Hans Filbinger Vertriebenen an seine alte Wirkungsstätte. Peimann lebt. Als er auf die Bühne kam, war das, ganz ohne Pathos, ein historischer Moment.
Christian Gampert über Peimanns König Lear in Stuttgart. Wann entstanden die ersten Höhlenmalereien? Vor 40.000 oder vor 60.000 Jahren? Im französischen Roussillon oder viel früher in Höhlen im spanischen Cartagena? Dirk Hoffmann und sein Team vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie haben im Fachblatt Science gerade eine neue Studie veröffentlicht, die unsere Vorstellung von den kulturellen Leistungen der Neandertaler deutlich verändern könnte. Möglicherweise war der Homo neanderthaliensis dem modernen Menschen geistig ebenbürtig. Dirk Hoffmann, auf welchen Funden beruhen Ihre neuen Erkenntnisse eigentlich?
Die Erkenntnisse beruhen auf zwei verschiedenartigen Funden. Zum einen auf Höhlenmalereien in Spanien. Und zwar haben wir in drei verschiedenen Höhlen in Spanien Höhlenmalerei datiert, beziehungsweise wir haben Mindestalter für Höhlenmalereien gemacht und gefunden, dass diese älter als 64 oder 65.000 Jahre sein müssen. So früh waren die modernen Menschen noch gar nicht in Europa vorhanden. Wer vorhanden war, waren die Neandertaler und müssen somit auch die Künstler gewesen sein.
Was sieht man da? Was sind das für Bilder?
Das sind eigentlich symbolische Zeichnungen. Es sind jetzt keine figurativen Darstellungen. Wir haben zum einen eine Zeichnung, die aus horizontalen und vertikalen Linien angefertigt ist. Erinnert so ein wenig an eine Leiter, als würde man eine Leiter an die Wand malen. Und um diese Leiter drumherum und in die Rechtecke der Leiter sind dann noch andere Komponenten gemalt. Man findet zum Beispiel auch Tierzeichnungen, die in dieser Leiter drin sind, wobei wir nicht feststellen können heute, ob das als ein Kunstwerk angefertigt wurde oder ob diese Tiere später hinzugefügt wurden. Wir haben aber auch Handabdrücke, und zwar Negativhandabdrücke. Dafür hält man dann seine Hand an die Wand der Höhle und sprüht dann Farbpigmente darüber, dass man, wenn die Hand weg ist, man noch deren Umriss erkennen kann. Des Weiteren haben wir da noch ganz einfache rote Punkte, die man in Nischen von Höhlenformationen finden kann, die dort von Menschen aufgebracht wurden, also reine symbolische Markierungen sozusagen.
Was kann man denn aus diesen Funden nun schließen? Waren die Menschen schon viel früher zu symbolischen geistigen Leistungen in der Lage? Und was bedeutet das für die Funktion von Kunst für die Gemeinschaft? Oder war das eigentlich noch nicht im eigentlichen Sinne Kunst, sondern Kunsthandwerk oder Verständigungsmittel?
Ja gut, das werden wir natürlich nie genau wissen, was das genau ist und wie wir das genau einschätzen können. Wir können auf jeden Fall sagen, dass das, was wir heute noch finden an Höhlenkunst und symbolischem Verhalten, wir keinerlei Unterschiede feststellen können zwischen dem, was Neandertaler gemacht haben oder der frühe moderne Mensch. Ich rede jetzt nicht von den kulturellen Entwicklungen, die später bei modernen Menschen gekommen sind, nachdem er in Europa angekommen ist und sich mit den Neandertalern vermischt hat, sondern alles, was noch früh ist, da ist keinerlei Unterschied. Der Vorgang, zum Beispiel so einen Handabdruck in einer Höhle zu hinterlassen, erfordert einen planerischen Vorgang. Man muss Farbpigmente anrühren, man muss sie in die Höhle mitbringen, man braucht Licht und man muss auch die Vorstellung haben, was passiert, wenn man seine Hand gegen die Wand hält und Farbpigmente darüber sprüht. Das ist durchaus symbolisch, kognitiv sehr anspruchsvoll und das hat der Neandertaler gekonnt. Und damit hat er sich jetzt nicht unterschieden vom modernen Menschen.
Sie kennen ja sicher das Neandertalmuseum im Kreis Mettmann, das sich ja seit über 20 Jahren mit der Erforschung und Aufbereitung von Funden auch beschäftigt und auch sicher einiges beigetragen hat zum Bild, das sich viele Menschen vom Neandertaler machen. Haben Sie von dieser Seite schon Reaktionen bekommen auf Ihre neue Studie?
Nun, der Gerd Christian Weniger vom Museum, der war an dieser Studie durchaus beteiligt, denn eine der Höhlen ist die Adalis-Höhle im Süden Spanien. Und da finden gerade Ausgrabungen statt, die von dem Neandertalmuseum mitgeleitet werden. Insofern, die waren mit an Bord.
Der Umriss einer Hand, geometrische Formen an der Wand. Wir haben es ja im Kunstbetrieb auch ständig mit Fälschungen zu tun. Wären solche Fälschungen auch im paläontologischen Bereich denkbar?
Nun gut, was wir jetzt datiert haben, sind ja natürliche Ablagerungen, die wir auf diesen Kunstwerken finden. Und sowas kann man nicht fälschen. Das, da wir die datiert haben, von denen wissen wir jetzt, dass sie über 60.000 Jahre alt sind. Und es ist nahezu unmöglich, zwischen Gesteinsschichten nachträglich irgendeine Farbe einzufügen. Das heißt, das können wir, glaube ich, ausschließen.
Können wir also sagen, der Neandertaler hatte so etwas wie ein ästhetisches Verständnis?
Das ist jetzt natürlich schon der Bereich der Interpretation, zum Teil Spekulation, aber das kann man durchaus so sagen. Zumindest so weitgehend, dass das sehr ähnlich gewesen sein muss zwischen Neandertalern und modernen Menschen, der frühe moderne Mensch. Und eine mögliche Interpretation ist natürlich, dass auch ein ästhetisches Verständnis schon angelegt war, vorhanden war und eben auch zum Teil schon genutzt wurde in Form von Zeichnungen oder Körperschmuck.
Dirk Hoffmann vom Leipziger Max-Planck-Institut über eine neue Studie zu den frühesten Kulturleistungen der Menschen. Sie ist möglich geworden, weil man jetzt auch kleinste anorganische Proben, sogenannte Kalzitkrusten, mit einer Methode, die auf dem Zerfall von Uran beruht, untersuchen kann. Nur ein paar Jährchen später sind wir schon bei Velázquez und Miró. Christiane Vielhaber, ebenfalls aus Spanien, stammen die Stillleben, die jetzt in einer Ausstellung in Brüssel zu sehen sind. Die Ausstellung unter dem Titel Spanish Still Life bringt Werke aus einem Zeitraum von 400 Jahren zusammen. Stillleben gelten zuweilen als Fingerübungen, als akademische Imitationsübungen, wie man auf der Webseite des Museums Beaux-Arts liest. Und auch der Zusatz, dass diese Wahrnehmung aber bei dieser Ausstellung gänzlich auf den Kopf gestellt wird. Was ist denn damit gemeint? Keine Fingerübungen?
Nichts wird auf den Kopf gestellt. Wir sind hier sehr verwöhnt von den holländischen oder von den flämischen Stillleben, vielleicht auch von den deutschen. Wir kennen das, dass es alles so schmackhaft ist. Dann sehen sie Austern und dann sehen sie glänzende Fische und dann sehen sie Blumenpracht und alles durcheinander. Alles das ist in der spanischen Stilllebenmalerei nicht da. Sie orientiert sich eben auch nicht wie die westeuropäische an den Italienern oder dann, was hier passierte, sondern es ist ganz merkwürdig. Ich habe selten so etwas Unsinnliches erlebt. Es ist ein Parforce-Ritt durch 400 Jahre Stillleben mit 80 Werken, wo sie anfangen und denken, das fängt so an, ich kannte den nicht, Juan Sanchez Gottan. Und dann dachte ich, nanu, nanu. Und das sind Stillleben, Sie sehen, da hängen auf einem Bild hinter ganz schwarzem Hintergrund hängt ein Wirsingkohl, also völlig unsinnig. Da drüber hängt auch an so einer Strippe eine Quitte und dann rechts unten eine saure Gurke, also noch nicht mal das, was wir als Salatgurke bezeichnen, und dann eine Melone. Und dann habe ich auch so gedacht, möchte ich das jetzt essen oder woran soll mich das erinnern? Es hat auch nichts mit Vanitas zu tun, was ja bei Stillleben auch ist. Und Stillleben braucht ja eigentlich am Anfang immer eine Rechtfertigung, damit man überhaupt so was Alltägliches malt, wie Früchte, wie Pflanzen oder wie Blumen. Und da ist das so, da habe ich gedacht, ja, wie kann das? Oder wie kann das weitergehen?
Aber dann damit beginnt es und wie ist es dann geordnet, mit thematisch, zeitlich oder so? Wie kommt man da durch die 400 Jahre?
Chronologisch. Und es endet, ich nehme das mal vorweg, wo ich dann doch ein bisschen entsetzt war. Picasso ist einfach mit seinem Kubismus ein Franzose. Und Juan Gris, wie wir ihn nennen, er hieß ja eigentlich ganz anders, hat sich auch in Paris, in Frankreich, Gris genannt. Und Kubismus ist keine spanische Erfindung. Man kann die auch nicht zurückverfolgen, dass man sagt, ah, da gibt es Vorläufer und dann plötzlich Abstraktion. Also es gibt in dieser spanischen Stilllebenmalerei wahnsinnig wenig, wo sie sagen können, was wir so kennen. Dann haben sie überall kleine Insekten. So. Oder sie haben den Stolz auf chinesisches Porzellan und auf Tulpen. Das kennt man da nicht. Sie haben Chilischoten, Knoblauch, all sowas, wo wir sagen würden, das wäre eigentlich eines Stilllebens nicht würdig. Aber die Spanier gehen offenbar mit Trauben so um, die müssen nicht glänzen, als seien die so gerade. Ne? Oder kein Goldgeschmeide oder keine Gläser mit Wein. Mhm. Wenn überhaupt Getränke, dann ist das wie in der Kneipe und dann haben sie so Kupferkessel oder Kupferkannen, dass sie aber nie sagen würden, da möchte ich jetzt teilhaben.
Ich meine, ich sah auf der Webseite, man geht ja heute fast mehr durch die Webseite, dann durchs Museum, das Bild Christus im Haus von Martha und Maria. Und da sind ja zwei Menschen und die sehen ja eher so aus, als ob die sich gerade was zuflüstern.
Sehen Sie, das ist so ein Fall. Also für mich ist das eigentlich ein Küchenstück. Da steht eine alte Magd und eine jüngere Magd und die ältere zeigt mit dem Finger auf die jüngere und davor liegen so ein paar auch noch nicht mal glänzende Fische und dann gucken sie im Hintergrund und dann fragen sie sich, ist das ein Fenster? Ist das ein Gemälde oder gucke ich eigentlich in ein anderes Zimmer? Mhm. Und dass Velázquez sowas benutzt haben soll, um letztlich das Stillleben, was auch kein Stillleben ist, es ist ein Küchenstück, es ist ein Genrestück. Und dass sie dahinter dann Christus sehen, wie er die besucht, das macht eigentlich ganz wenig Sinn.
Man hat irgendwie noch mehr Sachen dazugenommen, die eigentlich im klaren, klassischen Sinne gar keine Stillleben sind, könnte man das sagen?
Ja, weil das ein Velázquez ist oder auch so ein Miró. Dann hat der ein Gemälde, gut, da haben sie so eine Gabel, die steckt in so einem, also ein surreales Gemälde, die steckt in so einer Frucht und unten rechts ist so ein alter Schluffen, also so ein Schuh, ne, so mit Schnürsenkeln und so. Was das jetzt mit Stillleben zu tun hat, es ist einfach Surrealismus. Aber dann muss ich Ihnen sagen, wenn die darauf Wert gelegt haben, Velázquez zu haben, zum Beispiel Goya, wir kennen von Goya diese düsteren Bilder und dann macht er eine tote Pute, die hat er aber für sich zu Hause als Küchenstück gemalt. Also das war nicht für die Herrschaft oder Napoleon oder für wen auch immer, dass man das drin hat. Aber dann kommen sie an einem Gemälde vorbei und da habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Und dann sehen sie ein großes Stück Speck, das hängt an einem Nagel, auch wieder an einem Faden und das ist möglicherweise von diesem ganz frühen Stillleben. Und dann gucken sie und dieses Stück Speck wirft einen wahnsinnigen Schatten an die Wand. Das Bild ist nur 50 mal 60 Meter groß. Und dann sehen Sie unten eine ganz kleine Signatur, Dali 1950. Und da haben Sie eben keine zerlaufenden Zeit, keine zerlaufenden Uhren, sondern das ist das, was ich mir eigentlich als Stillleben vorstelle.
Wir kriegen sie nicht alle ein, die 400 Jahre Stillleben. Aber wir haben es versucht im Brüsseler Beaux-Arts. Christiane Vielhaber war für uns dort und berichtete. Er ist die heilige Kuh der Salzburger Festspiele. Hugo von Hofmannsthal, Jedermann. Seit bald 100 Jahren wird das Spiel vom Sterben des reichen Mannes auf dem Domplatz aufgeführt. Seit letztem Sommer in einer Neuinszenierung von Michael Sturminger. Er wagte es als erster Salzburger Jedermann-Regisseur überhaupt, die Figuren in heutige Kostüme zu stecken. Doch die Aktualisierung blieb halbherzig. Konsequenzer geht jetzt das Wiener Burgtheater an die Sache an. Es beauftragte den Grazer Dramatiker Ferdinand Schmalz, Jahrgang 1985, bekannt geworden mit Stücken wie Am Beispiel der Butter oder Der thermale Widerstand, mit einer Neufassung des Hofmannsthal-Klassiker. Sie trägt den Titel Jedermann in Klammern stirbt und wurde gestern in der Regie von Stefan Bachmann an der Burg uraufgeführt. Christoph Leibold mit einer Premierenkritik.
Allein die Bühne von Olaf Altmann ist ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Eine monumentale goldene Wand und in der Mitte ein klaffendes Loch, ein Höllenschlund und auch ein Hamsterrad, das sich drehen kann, rasend rotieren. Innen drin der reiche Jedermann, der sich zum Crescendo der anschwellenden Klangkulisse von Komponist Sven Kaiser immer atemloser abstrampeln muss, um Schritt zu halten. Einer, der sich dem Turbokapitalismus verschrieben hat und nun zu Tode hetzt. Die Öffnung ist aber auch ein schwarzes Loch, hinter dem das Nichts lauert und zugleich ein Geburtskanal, in den Regisseur Stefan Bachmann das Ensemble der Inszenierung zu Beginn hineinzwängt, nackt wie die ersten Menschen, die gerade das Licht der Welt erblicken. Die Schauspielerinnen und Schauspieler tragen dabei hautenge, hautfarbene Ganzkörperüberzüge. Ein langer Bart macht dann Oliver Stokowski zu Gottvater, der hier zugleich Jedermanns armer Nachbar ist und in der Version von Ferdinand Schmalz ein Flüchtling dazu. Eine goldene Weste und glänzende Schuhe verwandeln Markus Hering in den Titelhelden.
Ich könnte euch alle kaufen und wieder verkaufen oder besser verleihen. Ich könnte euch zu Bündeln von Krediten schnüren.
Und so werden alle nach und nach durch Accessoires und Kostüme zu den Stückfiguren, bilden gemeinsam aber immer auch die teuflisch gute Gesellschaft, zu der Schmalz, den Teufel, Jedermanns guten Gesellen und die Tischgesellschaft fusioniert hat, die sich am Ende zur schwarz gewandeten Trauergemeinde formiert, davor aber in Glitzeroutfits zu Technobeats tanzt, verschanzt hinter einem Zaun, der sie vor dem Elend der Welt schützt. Kein Fest ohne Festung, heißt es bei Ferdinand Schmalz. Der reiche Jedermann ist bei Schmalz ein knallharter Kapitalist von heute, der die Welt mit all ihrem Elend nur durch die Scheiben seiner Limousine wahrnimmt. Doch obwohl in den Dialogen immer wieder gänzlich unpoetisch von Investment, Analysten oder Kleinanlegern die Rede ist, handelt es sich bei diesem Jedermann 2.0 keineswegs um eine platte Aktualisierung. Dagegen steht allein schon die Sprache von Ferdinand Schmalz. Sie ist melodisch und rhythmisiert und Stefan Bachmann begreift den Text daher als Partitur. Er inszeniert das Stück streckenweise als fulminante Sprechoper. Autor und Regisseur gelingt es außerdem, die allegorische Ebene der Vorlage zu erhalten. Es gibt den Tod als Sensenfrau und Teufelshörnchen, ja selbst die guten Werke treten auf, nur dass sie sich hier als Charity vorstellen. Ferdinand Schmalz hat den Jedermann einerseits konsequent ins Heute fortgeschrieben, andererseits gibt er dem Stoff eine neue Richtung. Bei Hugo von Hofmannsthal ist Jedermanns Anbetung des Götzen Mammon ein Problem auf den Weg in ein Leben nach dem Tod. Bei Schmalz geht es eher um das Leben davor. Das Leben schmeckt nach nichts ohne den Tod, heißt es einmal bei ihm. So wirft er die Frage nach einem reichen Leben im Hier und Jetzt auf, das sich nicht primär durch materiellen Wohlstand definiert. Hauptdarsteller Markus Hering ist übrigens der Mann von Bettina Hering, der amtierenden Schauspielchefin der Salzburger Festspiele, die im vergangenen Sommer ein wenig überzeugendes Inszenierungs-Update des Hofmannsthal-Klassikers gezeigt haben. In 2 Jahren gilt es in Salzburg, 100 Jahre Jedermann auf dem Domplatz zu feiern. Würde Bettina Hering den abgenutzten Hofmannsthal-Text durch diese kluge Überschreibung von Ferdinand Schmalz ersetzen, es wäre todesmutig, aber auch die goldrichtige Entscheidung. Zu befürchten ist allerdings, dass Salzburg von Hofmannsthals Jedermann für ebenso alternativlos hält wie die Welt derzeit den Kapitalismus.
Christoph Leipold war das. Und nun Michael Köhler mit den kulturellen Ausgrabungen des Tages.
Es überrascht nicht und doch ist es immer wieder eine Besonderheit. Deutsche und ägyptische Archäologen haben am Nil eine antike Totenstadt mit Dutzenden Sarkophagen und Kunstschätzen entdeckt. Die in der ägyptischen Stadt Minya gefundene Nekropole enthalte 40 Steinsärge sowie etwa 1000 Statuen und eine Goldmaske. Das teilte der Antikenminister Khaled al-Adnani heute mit. Er machte weitere Versprechungen. Das sei erst der Anfang einer neuen Entdeckung und ich glaube, wir brauchen mindestens 5 Jahre, um die Arbeit an der Nekropole zu enden. Die Ausgrabungen, sie begannen im vergangenen Jahr und wurden von Forscherteams aus München und Hildesheim unterstützt. Und für den Frankfurter Archäologen Dirk Wicke sind einige Regionen der Welt aktuell für Ausgrabungen Tabu. So nötig kulturerhaltende Arbeiten in Syrien auch wären, halte ich dieses Land aktuell für Archäologen für nicht betretbar. Gleiches gilt für den Jemen und Afghanistan, sagte Dirk Wicke der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für die heutige Druckausgabe. Auch in einigen Bereichen des Südiraks seien die Arbeitsbedingungen schwierig und fänden zum Teil unter Aufsicht von eigens angestelltem Sicherheitspersonal statt. Auf die Frage, ob das farbige, abstrakt-geometrische Fenster im Kölner Dom von Gerhard Richter was mit Religion zu tun habe, da sagte der weltberühmte Künstler damals, ach, das habe Kunst doch immer. Für Papst Franziskus habe Kunst die Aufgabe, eine alternative Welt zu entwerfen, in der Existenz nicht nur technologisch interpretiert werde. Dies könne zur Anerkennung der Würde und Kreativität eines jeden Menschen beitragen. Das sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche heute bei einer Begegnung mit Mitgliedern einer katholischen Initiative zur Förderung von Künstlern. Sie nennt sich Diakonie de la Beauté und die Mitglieder kommen aus Frankreich.
Hier folgen jetzt die Nachrichten und die Informationen am Abend. Darin ein Thema unter anderem die aktuelle Lage in Ostguta. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.